Kommen wir nur zum nächsten Thema. Was machen wir in der Medienpädagogik? Schützen oder bilden? Ist das ein Widerspruch? Und ich freue mich auf Professor Nadja Kutscher von der Katholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen. Und sie wird uns erzählen über die Herausforderungen an die Medienpädagogik zwischen Kindheit und Jugend.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Vorlage, die Herr Köbel gerade mir sozusagen geleistet hat. Viele grundsätzliche Klärungen, auf die ich jetzt hier an der Stelle dann auch erstmal nicht eingehen werde. Vielleicht werden wir in der Diskussion nochmal drauf kommen. Ich wende mich jetzt stärker dem Thema Medien zu. Mein Hintergrund ist unter anderem der 14. Kinder- und Jugendbericht, der kürzlich erschienen ist im Februar, an dem ich auch mitgeschrieben habe. Ich war Mitglied der Sachverständigenkommission und wir haben dort ja das Thema neue Medien erstmals sehr durchgängig und prominent, auch mit dem Blick auf das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen und die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland platziert. Das heißt, ich werde mich so in meinem Beitrag richten auf die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit der Mediatisierung des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen? Und da könnte man jetzt über ganz viele Themen sprechen. Das ist ein weites Feld. Herr von Gottberg hat schon angedeutet, was für Aspekte man thematisieren könnte, wenn man von Kinder- und Jugendschutz oder auch Bildung sprechen will. Ich werde mich auf zwei Themen vor allen Dingen fokussieren. Und zwar nach einem wirklich ganz kurzen Anreißen der Entwicklungen, die meines Erachtens im Zentrum stehen, wenn man sich fragt, wie geht man eigentlich damit um? Ich werde nicht über die Gefährdungsdiskurse rund um sexualisierte Inhalte, um Gewaltphänomene, um Realitäts- und Fiktionsunterscheidung und so weiter sprechen, sondern ich werde vor allen Dingen auf, ja, man könnte sagen, so grundlegende Schutz- und Bildungsfragen im Kontext digitaler Medien mich fokussieren, weil ich sonst auch den ganzen Tag sprechen könnte. Und da die Frage aufwerfen und weniger Antworten geben, unter welchen Umständen können Medien Bildungsteilhabe ermöglichen und wo liegen da aber auch Herausforderungen angesichts aktueller Entwicklungen? Und ich werde mich da auf zwei Aspekte konzentrieren. Das eine ist die Entwicklung der virtuellen sozialen Netzwerke. Was kommt da sozusagen als Herausforderung uns entgegen? Und auf der anderen Seite ein neues oder altes Phänomen, was wir als digitale Ungleichheit bezeichnen. Ungleichheit in den Lebenswelten der Adressaten und Adressatinnen und auch ganz kurz vielleicht noch das Thema Netzneutralität. Das hängt jetzt vom zeitlichen Rahmen ab und ich hoffe auf Signale, dann werde ich entsprechend die Dinge ausführlicher oder weniger ausführlich thematisieren. Und will dann am Ende nochmal ein paar Punkte markieren, wo ich denke, wo Herausforderungen liegen. Wenn wir von der Mediatisierung des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen sprechen, dann lohnt es sich oft, erstmal auf Diskurse zu blicken, die es so gibt rund um Kindheit und Jugend. Wir haben die starken Thesen der Demokratisierung der Gesellschaft durch das Internet, Don Tapscott mit dem Buch NetKids oder auch Palfrey und Gasser mit Born Digital malen Szenarien von einer Gesellschaft, in der diejenigen, die jetzt zu den jüngeren Generationen gehören, in einem völlig anderen Demokratisierungs- und Demokratieverständnis aufwachsen, allein aufgrund der Tatsache, dass sie mit den neuen Medien, die prinzipiell partizipative, interaktive Beteiligung ermöglichende Strukturen vorsehen, aufwachsen und dadurch sozusagen eine ganz andere grundsätzliche Einstellung zu Beteiligung, zu sich einbringen, sich engagieren und in der Gesellschaft aktiv sein, sich aneignen. Diese Utopien werden zum Teil auch in der pädagogischen Praxis aufgenommen und es gibt auch da die Thesen, dass es im Kontext der neuen Medien neue Wege, partizipativere Formen der Jugendarbeit oder auch des Unterrichtens gibt. Es gibt die These der Niedrigschwelligkeit von Online-Angeboten, weil sie für jeden leicht zugänglich sind und jeder alles darin machen kann, sich beteiligen kann, wenn er oder sie nur will. Das sind so Diskurse, die wir haben, neben den Gefährdungs- und Risikodiskursen, die wir auch haben, die ich jetzt aber in meinem Beitrag nicht schwerpunktmäßig streifen will. Und die Frage ist, unter welchen Umständen können diese Potenziale, die da beschrieben werden, sich tatsächlich entfalten? Insgesamt können wir sagen, innerhalb der letzten 10 Jahre ungefähr hat es eine massive Dynamisierung der Mediatisierung gegeben im Sinne der Zunahme der Internetverbreitung, der Internetnutzung selbst, auch durch unterschiedliche Medien. Wir haben das vorhin anhand der Bilder schon von Herrn von Gottberg gesehen. die Mobilisierung der Hardware sozusagen ermöglicht ja auch immer mehr und unterschiedliche Nutzungsformen an unterschiedlichen Orten. Und wir haben da tatsächlich eine Dynamik der Bedeutung neuer Medien und der damit verbundenen Möglichkeiten, die vor 10 oder 15 Jahren so nicht absehbar war. Wir haben gleichzeitig aber auch eine Kontinuität der Nutzung der klassischen Medien wie Buch oder Radio oder Fernsehen, wenn man das Fernsehen schon als klassisches Medium bezeichnen will. Und diese großen kulturpessimistischen Ideen, es würden keine Bücher mehr gelesen und so weiter, zeigen sich empirisch in den Studien, die es gibt mit Kindern und Jugendlichen, so nicht. Es gibt sogar zeitweilig eine Zunahme des Bücherlesens. Also diese Problematisierungen haben zumindest empirisch bislang keine ernsthafte Grundlage, genauso wenig wie Isolationsthesen. Also faktisch zeigt die Empirie, dass eigentlich Kinder und Jugendliche nur Medien sozusagen als einen zusätzlichen Raum nutzen, um das zu pflegen, was sie eh schon tun und was weiterhin ganz wichtig ist, nämlich Freunde treffen. Die Mediennutzung findet in einem doppelten Sinn sozial kontextualisiert statt, das heißt eben innerhalb der Peer-Kontexte, die es eh gibt, und auf der anderen Seite aber unter den Bedingungen sozialer Strukturierung in unserer Gesellschaft, die es eben auch außerhalb der Medien gibt. Da komme ich später nochmal zu. Ein wichtiger Befund ist das, was Kai-Uwe Huger eine Online-Offline-Hybridität nennt, also eine zunehmende Verschränkung und Vermischung von Dingen, die im Netz und außerhalb des Netzes sind. Und alle Leute, die Medienforschung machen, wissen, dass genau das die große Herausforderung ist. Wenn man versucht, das mal irgendwie analytisch differenziert zu erheben, stellt man fest, dass die Jugendlichen da eigentlich gar nicht mehr differenzieren zwischen, was ist jetzt da im Medium und was ist außerhalb des Mediums. Es gehört alles irgendwie zusammen. Eine große qualitativ bedeutsame Entwicklung ist meines Erachtens und unseres Erachtens die Entwicklung der sozialen Netzwerke, weil sich da etwas im Internet verändert hat und auch über das Internet hinaus, das qualitativ nochmal was völlig anderes ist als das Internet, wie wir es bis dahin gekannt haben. Und ich werde da auf ein paar Aspekte noch gleich eingehen. Wenn wir jetzt die Frage stellen, was spielt eigentlich eine Rolle, um Bildungsteilhabe im Kontext digitaler Medien zu ermöglichen? Dann haben wir auf der einen Seite Fragen nach der Freiheit, der Zugänglichkeit, auch der Offenheit von Aneignungsprozessen im Kontext dieses Mediums. Und zwar mit Blick auf Identitätsfragen wie Selbstdarstellung, aber auch die Frage von Privatheit von Daten. Und Andrejewitsch spricht in dem Buch Generation Facebook von Leistert und Röhle, das ich sehr empfehlen kann zu lesen, von einer Ökonomisierung von Privatheit oder einer Privatisierung von Öffentlichkeit. Ich werde da auch gleich nochmal genauer zu kommen. Also das ist so, dass der eine Komplex im Kontext virtueller sozialer Netzwerke und auch der Neustrukturierungen, auch im Zusammenhang mit anderen Weiterentwicklungen, wie frei, wie offen sind Aneignungsprozesse im Internet eigentlich? Ein anderes Phänomen ist das, was wir digitale Ungleichheit nennen, also Ungleichheit innerhalb der Mediennutzung. Die Zugangsfrage ist nicht mehr so stark ein Thema wie vor 10 oder 15 Jahren. Und die implizite Strukturierung des Netzes über bestimmte Suchfunktionen, die das Netz sozusagen anhand, wir haben gerade vorhin schon das Thema gehabt, eine immense Komplexität an Informationen, auch vielleicht eine Beschleunigung. Und die Frage ist, wie kriegen wir das irgendwie gehandhabt, mit dieser Menge umzugehen? Da bieten uns verschiedene Anbieter Strukturierungen an, auf die man mehr oder weniger Einwirkungsmöglichkeiten hat und bekommt darüber das Ganze strukturiert. Die Frage ist, wie frei bleibt das Ganze dabei noch? Was für implizite Machtstrukturen prägen damit auch Bildungs- und Aneignungsprozesse im Kontext der Medien? Und wie spielen auch Entwicklungen wie die Debatte um die Netzneutralität, also eine neue Zugangsfrage zur Information, die sich da zeigt, in dem Zusammenhang auch eine Rolle? Ich habe Ihnen jetzt eine Grafik aus der aktuellen KIM-Studie 2012, die kürzlich erschienen ist, mitgebracht. Da geht es um Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da wurde unter anderem gefragt, sind die Kinder, die da befragt wurden, Mitglied in einem virtuellen sozialen Netzwerk und wenn ja, in welchem? Und in der aktuellen KIM-Studie geben 44% der Kinder an, dass sie Mitglied in einem sozialen Netzwerk sind. Und von diesen 44% sind 55% auf Facebook. Das ist jetzt eine Altersgruppe, die offiziell gar nicht auf Facebook sein dürfte. Die ARD-ZDF-Online-Studie spricht von 88% der 14- bis 19-Jährigen, die mindestens einmal pro Woche in einem sozialen Netzwerk sind. Die GYM-Studie 2012 von 79%, also wir bewegen uns irgendwie rund um die 80%. In der GYM-Studie geben diese 79% oder von diesen 79% der 12- bis 19-Jährigen an, dass davon 81% auf Facebook sind. Also wir haben eine starke Monopolisierung, zumindest im Moment noch im Kontext der virtuellen sozialen Netzwerke, die bis hin in das frühere Kindesalter zum Teil auch geht. Und es sind ganz zentrale Räume auch der Identitätsrepräsentation. Wir haben häufig Debatten um die Frage, wie viele Freunde haben die Leute da in den virtuellen sozialen Netzwerken? Und wenn man die Studien sich ansieht, dann kann man da wunderbar sehen, dass es da eigentlich um klassische Entwicklungsaufgaben geht, die da erledigt werden, nämlich bis zum, also in der Altersphase 15 bis 17, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die Anzahl, die durchschnittliche Anzahl der Freunde in so einer Community am höchsten und fällt dann wieder ab. Also es ist eine Phase, in der sozusagen Identität in einem sozialen Kontext eine ganz große Rolle spielt und das wird dann unter anderem symbolisiert, könnte man sagen, über die Anzahl der Freunde im Netzwerk. Die virtuellen sozialen Netzwerke sind Räume, um eben auch sich mit dem Selbst auseinanderzusetzen. Es ist ein Experimentieren, es ist ein Präsentieren in sozialen Beziehungen. Aber auch da zeigt sich, dass das teilweise unterschiedlich geschieht. Wir haben Kernentwicklungsaufgaben, die in diesen sozialen Netzwerken stattfinden. Nils Brüggen hat es mal genannt, das Streben nach Autonomie, die Gestaltung sozialer Beziehungen, Integration, Verwirklichung von Selbstbestimmung und Teilhabe. Also die Autonomiefrage, die wir vorhin schon angesprochen haben, spielt da eine große Rolle. Und diese sozialen Netzwerke eröffnen Räume wechselseitiger Anerkennung in dem Peer-Kontext. Das spielt eine ganz große Rolle über das Liken, über gegenseitige Verlinkungen in anderen Zusammenhängen. Es gibt Formen von Vergemeinschaftung, die dort stattfinden. Die Jugendlichen erleben Handlungswirksamkeit in einem gewissen Maß und auch eine Mobilität in einem mehr oder weniger verankerten Rahmen. Wir haben Kernentwicklungsaufgaben, die in diesen sozialen Netzwerken stattfinden. Nils Brüggen hat es mal genannt, das Streben nach Autonomie, die Gestaltung sozialer Beziehungen, Integration, Verwirklichung von Selbstbestimmung und Teilhabe. Also die Autonomiefrage, die wir vorhin schon angesprochen haben, spielt da eine große Rolle. Und diese sozialen Netzwerke eröffnen Räume wechselseitiger Anerkennung in dem Peer-Kontext. Das spielt eine ganz große Rolle über das Liken, über gegenseitige Verlinkungen in anderen Zusammenhängen. Es gibt Formen von Vergemeinschaftung, die dort stattfinden. Die Jugendlichen erleben Handlungswirksamkeit in einem gewissen Maß und auch eine Mobilität in einem mehr oder weniger verankerten Rahmen. Wir haben, das muss man sagen, eine Monopolstellung eines bestimmten Anbieters derzeit in Deutschland und auch weltweit. Und wir haben in Zusammenhang mit diesem Anbieter, aber auch mit anderen Anbietern wie Google Plus und Ähnlichen, man könnte sagen, auch Anteile einer Normierung von Selbstdarstellung. Weil wenn ich mich innerhalb eines sozialen Netzwerks selbst darstellen möchte, dann muss ich mich bestimmten Formen unterwerfen. Also es beginnt schon mit den Profilkategorien, die ich ausfüllen kann oder eben auch nicht. Ich kann diese Profilkategorien nicht grundlegend verändern, sondern das ist der Rahmen, innerhalb dessen ich meine Identität dort sichtbar machen kann. Es gibt Normierungsrahmenbedingungen in den sozialen Netzwerken, die auch eine Rolle spielen, wie unter anderem der Klarnamenzwang, den wir in mehreren Netzwerken haben, der sozusagen moralisch argumentiert mit, du musst authentisch und erkennbar sein, aber faktisch natürlich begründet ist dadurch, dass nur echte Daten ökonomisierbare Daten sind. Und es spielt auch eine Rolle für die Auswertung der Daten durch die Anbieter, was für eine Anzahl und was für eine Qualität haben die Kontakte, die die in diesen sozialen Netzwerken sichtbar werden, durch Kommunikation, aber auch durch die bewusste Darstellung der Verbindungen. Julia Davis beobachtet in ihren Studien etwas, das sie nennt Facework on Facebook, also die Arbeit an der eigenen Selbstdarstellung in dem Bewusstsein, dass es wichtig ist, wie ich mich da präsentiere und dass es in unterschiedlichen Kontexten wichtig ist. Also das Klassische ist, pass auf, was du in dein Profil schreibst, weil der Arbeitgeber früher oder später da mal draufschaut. Aber nicht nur in dem Kontext ist es wichtig, sondern auch im Peer-Kontext wird mittlerweile auch reflektiert, dass es nicht völlig beliebig ist, was man da reinstellt, weil man möchte sich ja attraktiv darstellen. Und es ist möglicherweise etwas Neues, aber es ist möglicherweise auch was, was mit klassischen Entwicklungsaufgaben zu tun hat. Eine ganze Reihe von Studien zum Umgang von Jugendlichen mit ihren eigenen Daten auch in sozialen Netzwerken zeigt, dass es eine große Diskrepanz oder mehr oder weniger große Diskrepanz gibt zwischen einem Gefühl, aufgeklärt zu sein darüber, dass die Anbieter mit den Daten irgendwie was anfangen, und auf der anderen Seite den tatsächlich preisgegebenen Daten. Und zwar geht es mir da um zweierlei Daten. Das eine sind die Daten, die man in sein Profil schreibt und Leuten im Netzwerk öffentlich zugänglich macht. Das ist ja das, worüber wir üblicherweise diskutieren. Das andere, was jetzt vielleicht innerhalb der letzten zwei Tage auch medial etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist eben nicht nur die Frage, wem teile ich welche Daten innerhalb des Netzwerks, sondern welche Daten hat der Anbieter völlig unabhängig von dem, was ich sichtbar mache, und was passiert mit diesen Daten. Und man könnte jetzt schon generell sagen, so wie sich die Struktur der sozialen Netzwerke entwickelt hat, dass eben auch Kommunikation wie Chat und E-Mail sich in die sozialen Netzwerke hinein verlagert hat, dass wir es hier mit exklusiven Kommunikationsstrukturen zu tun haben. Diese exklusiven Kommunikationsstrukturen ermöglichen soziale Zugehörigkeit, aber um den Preis des Kontrollverlusts über die eigenen Daten, zumindest die großen etablierten Anbieter. Es gibt ja auch Versuche, alternative Netzwerke aufzubauen, aber die sind beileibe noch nicht weit verbreitet. Was vielleicht auch noch interessant ist im Kontext von Bildung und Identitätsentwicklung, ist, dass wir im Kontext der neuen Medien eine Abgrenzung von den Eltern haben, die aber innerhalb des Elternhauses stattfindet. Also wir haben da das Praktizieren von autonomen Räumen, das praktiziert werden kann, ohne dass man das Elternhaus verlassen muss und trotzdem der Kontrolle der Eltern weitgehend entzogen ist. Auch da haben wir neue Herausforderungen im Verhältnis zwischen denjenigen, die mit jungen Menschen zu tun haben und dafür verantwortlich sind, was sie tun, und den jungen Menschen. Wir haben auch, das wird auch zunehmend sichtbar über Studien, neue Normierungen in der Peer-Kommunikation. Also Jugendliche, die berichten, wenn sie eine Freundschaftsanfrage über das soziale Netzwerk bekommen, trauen sie sich nicht, die abzulehnen, weil es da so eine neue Form von Höflichkeit gibt oder auch die Frage, ich muss ja etwas bewusst ablehnen. Wenn ich jetzt was bewusst ablehne, was hat das für Folgen in der Peer-Kommunikation? Ich glaube, da lohnt sich auch noch mal in den Studien weiter hinzuschauen. Und das ist verbunden, genauso wie der Umgang mit den eigenen Daten, weniger mit einer strukturellen Debatte, sondern eher mit einer Individualisierung von Verantwortung. Also es ist die eigene Verantwortung, was für Daten ich freigebe. Es ist die eigene Verantwortung, was für ein Netzwerk ich gehe. Und die eigene Verantwortung, wie ich jetzt mit den sich aus diesen neuen Entwicklungen ergebenden Etikette oder sozialen Umgangsformen eine Lösung finde. Man könnte also sagen, mit Blick auf die virtuellen sozialen Netzwerke, ein zentraler Teil medialen Handelns und auch peer-kommunikationsbezogenen Handelns verlagert sich in einen zumeist kommerzialisierten Kontext hinein. Und das heißt, die privatesten medialen Handlungen finden statt unter den Rahmenbedingungen wirtschaftlicher Interessen und auch damit verbundener Verwendungszwecke. Also scheinbar öffentliche Orte werden privatisiert oder ökonomisiert. Und die Frage ist, wie bewusst ist es und wie kann sowas im Kontext von Bildung und Schutz auch bearbeitet werden? Wie viele Minuten habe ich denn noch ungefähr, das ist gut. Ein weiteres Phänomen, die digitale Ungleichheit. Ganz kurz, es geht um Ungleichheiten in der Internetnutzung, die durch Ressourcenunterschiede bedingt sind, die nicht erst im Netz entstehen. Wir sprechen da in der Regel von sozialem, kulturellem und ökonomischem Kapital nach Pierre Bourdieu. Und die Ungleichheiten, die bildungsbezogen aus Peer-Kontexten und auch aus ökonomischen Verhältnissen herrühren, die aber dann im Netz auch sich fortsetzen, in unterschiedlichen Nutzungspräferenzen, in unterschiedlichen Kompetenzen auch mit Dingen umzugehen, die zeigen sich dann, man könnte jetzt mit den Worten von Mossberger und anderen sagen, in Form einer Kompetenzkluft, obwohl ich das Wort Kompetenz eher schwierig finde, und in Form einer Beteiligungskluft. Was heißt es? Alles Medienhandeln ist in alltagsbezogene Strukturen und in soziale Sinnhaftigkeiten, in lebensweltliche Relevanzen eingebettet. Das heißt, was ich in den Medien mache, muss anschlussfähig sein an meinen Alltag. Nur dann macht es Sinn und nur dann mache ich eben bestimmte Dinge eher als andere. Erst in dem Zusammenhang kann sich Medienhandeln auch erklären lassen. Und das heißt, wenn ich aus einem Alltag komme, in dem mir sehr viele Ressourcen zur Verfügung stehen, in dem ich breite, tiefgehende Bildungserfahrung habe, werde ich ein anderes Medienhandeln praktizieren und ist dieses Medienhandeln auch anschlussfähig an, ich sage jetzt mal, bildungsbezogen teilhabefördernde Praxen außerhalb des Netzes, als wenn ich diese Erfahrungen nicht habe. Und wir haben in vielen Studien gesehen, und es gibt auch immer noch ganz wunderbare Studien, die das immer wieder zeigen, dass die Internetnutzung sich ausdifferenziert, je nachdem, aus welchem lebensweltlichen Kontext die Nutzer und Nutzerinnen kommen. Es reproduziert sich im Kontext des Internet die gleiche Beteiligungskluft, die wir aus der Partizipationsforschung außerhalb des Netzes kennen. Formal höher gebildete Personen beteiligen sich in wirkmächtigen Zusammenhängen deutlich mehr als andere. Es gibt eine Studie vom Deutschen Jugendinstitut und der TU Dortmund Engagement 2.0, die das sehr deutlich zeigt, dass sozusagen da wird immer von Politikinteressierten gesprochen und die Studie schlüsselt auf, wer die Politikinteressierten sind. Das sind formal hochgebildete, männliche, ressourcenreiche Personen. Die beteiligen sich viel in allen möglichen Beteiligungsformen, auch im Netz. Und die anderen sind stark dabei, wenn es darum geht, Leute kennenzulernen und Zeit sich zu vertreiben. Und das ist sehr kongruent mit einer ganzen Reihe anderer Studien, die das zeigen. Die Frage ist dann, warum ist sozusagen bei ressourcenbenachteiligten Personen der Zeitvertreib stärker im Vordergrund? Und es gibt auch da Thesen, zum Beispiel von Stefan Welling, der sagt, wenn sozusagen der Alltag ein stark belasteter ist und wenn der Alltag geprägt ist auch von Nichtanerkennungserfahrungen, dann spielt natürlich in der Mediennutzung eine Entlastung und dann zum Beispiel auch Zeitvertreib eine andere Rolle im Kontext dessen, was anschlussfähig ist, auch im Rest des Lebens. Auch im Kontext sozialer Netzwerke differenziert sich die Nutzung aus. Wir wissen aus einer ganzen Reihe von Studien vom JFF, im Medienkonvergenzmonitoring und anderen, dass präsentative Nutzung wie das Hoch- und Runterladen von Fotos und Filmen und Musik stärker durch ressourcenbenachteiligte junge Menschen praktiziert wird. Das heißt, die sind beteiligt, die nutzen das Netz auch sehr intensiv. Aber wenn man jetzt fragt, was für Implikationen hat es für ihre Bildungsteilhabe im Kontext von Bildungsinstitutionen, mit Blick auf politische Beteiligung, mit Blick auf die Repräsentation ihrer Interessen, dann ist es weitaus weniger wirkmächtig als die Arten und Weisen, die formal höher gebildete oder ressourcenreichere Personen praktizieren innerhalb der Medien. Auch die verschiedenen Studien zeigen auch, dass problematische Medienerfahrungen stärker vertreten sind bei ressourcenbenachteiligten jungen Menschen. Und das heißt, es ist wirklich jetzt nur ganz kurz angerissen, wir haben eine relativ starke Ausdifferenzierung dessen, was innerhalb des Netzes passiert, und diejenigen Jugendlichen profitieren eben auch unterschiedlich durch ihre Mediennutzung. Die ist wieder unterschiedlich anschlussfähig an das, was beispielsweise Schule dann auch erwartet, an Kenntnissen, an Kompetenzen und an Nutzungsweisen. Wir haben vorhin schon gehört, kritische Bewertung von Inhalten ist ein großes Thema. Wir haben in unserer Studie mal vor ein paar Jahren die Jugendlichen gefragt, was sie so machen und was ihnen da wichtig ist. Und wir hatten da Hauptschuljugendliche, die gesagt haben, Also ob die Informationen seriös sind, das ist uns eigentlich nicht wichtig. Ob die ernstzunehmend sind, das spielt eigentlich keine Rolle. Und dann könnte man jetzt erstmal sagen, ha, also die haben ja wirklich keine Ahnung, die wissen nicht, wie wichtig das ist, kritisch mit Informationen umzugehen, Quellenkritik und so weiter. Wir haben aber eben eine qualitative Studie gemacht und die haben uns erzählt, dass sie in, damals waren das noch Chats, noch keine sozialen Netzwerke, gegangen sind, um auszuprobieren, wie quatsch ich Leute an. Also es ging tatsächlich um ein ganz klassisches Ausprobieren von kommunikativem Handeln. Und die haben gesagt, sie haben auch gar nicht vor, die Leute irgendwie mal zu treffen. Wenn das der Fall ist, dann ist es auch nachvollziehbar, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, ob die Dinge, die die Leute angeben, über sich selbst dann auch tatsächlich seriös und verlässlich sind. Also diese Kontextualisierung von Bewertung, von bestimmten kommunikativen Handeln auch, macht sozusagen immer erst nachvollziehbar, warum machen die das eigentlich? Und vielleicht ist es sogar sinnhaft und es bleibt, bestimmte Dinge sind dann anschlussfähiger mit dem, was wir unter legitimer Bildung im Sinn von Bourdieu verstehen würden und andere weniger. Mit Blick auf die Mediatisierungsentwicklung kann man jetzt sozusagen sagen, neue Medien sind zentral im Alltag junger Menschen. Die soziale Herkunft und die Peer-Beziehungen spielen eine Rolle, auch in Bezug auf die Reproduktion sozialer Ungleichheit, aber auch die Angebotsstrukturen, darauf bin ich jetzt hier nicht weiter eingegangen. Und wir haben so etwas wie eine Neuformierung von sozialem Handeln im Netz über die Ökonomisierung von privaten Daten, auch von Privatheit. Also was ist noch privat im Kontext sozialer Netzwerke? Was heißt auch, dass ein öffentlicher Raum privaten Regeln unterworfen ist? Welche Ausdifferenzierung von Öffentlichkeiten haben wir? Und wir haben den Pragmatismus vorhin schon angesprochen. Wie ist es sozusagen mittel- und langfristig mit dem Thema Daten und Datenenteignung? Auf das Thema Netzneutralität will ich an der Stelle nur ganz kurz eingehen. Das ist kürzlich auch in den Medien nochmal mit der Entscheidung der Telekom, die ähnlich wie andere Anbieter im Handybereich haben wir das ja auch schon länger mit Internet-Flatrates, die irgendwann gedrosselt werden, da für ihre Flatrates sich entschieden hat, Geschwindigkeiten zu reduzieren. Ich gehe darauf ein, weil ich denke, dass diese Netzneutralitätsdebatte in ihrer Bedeutung für Teilhabefragen noch gar nicht hinreichend diskutiert ist. Also Netzneutralität, nur ganz kurz umrissen. Es geht um die Frage, werden die Inhalte, die als Daten im Internet beziehungsweise eben über die Telekommunikationsanbieter transportiert werden, gleichberechtigt behandelt oder diskriminiert, wird gesagt. Also mit Diskriminierung ist gemeint Unterscheidung. Erstmal nur in einem wertfreien, in einer wertfreien Bedeutung werden nach Absender, nach Inhalt, nach Empfänger, nach Datenklasse, nach Tarif die Daten unterschiedlich schnell, unterschiedlich zugänglich gehalten. Diese Frage, welcher Content wird wie schnell und wie einfach zugänglich oder muss man dann dafür zahlen, wenn man große Datenmengen zugänglich haben möchte? Und wer entscheidet eigentlich, welcher Content prioritär behandelt wird? Welche Normen gelten da? Wie transparent ist es? Wer kontrolliert es? Ist eine große Zukunftsfrage meines Erachtens. Und ich will mit Blick auf die Netzneutralität auch da nochmal die Fragen, die sich auch stellen in Bezug auf Steuerung oder auch auf Bildung, kurz anreißen. Also die Frage ist, wir haben möglicherweise eine Priorisierung von Datentransport. Erste Frage ist, wie transparent ist es? Wer ist in der Lage zu erkennen, dass das passiert? Und wir haben möglicherweise dadurch eine Strukturierung des Internets oder auch des Zugangs zu Diensten und Informationen, die ziemlich voraussetzungsvoll zu durchschauen ist. Also man braucht eine Menge an Kenntnissen, an Wissen, um überhaupt einschätzen zu können, wo passiert diese Priorisierung und möglicherweise auch ökonomische Mittel, wenn es dann darum geht, mehr zu zahlen, wenn man bestimmte Inhalte mit der gleichen Geschwindigkeit bekommen möchte. Ich habe gerade gesagt, präsentative Inhalte, Hoch- und Runterladen von Filmen, Fotos, Musik und so weiter sind bei ressourcenbenachteiligten Jugendlichen besonders stark vertreten. Auch da stellt sich die Frage, diese präsentativen Inhalte sind besonders datenintensiv. Also wir haben da eine Verbindung von der Priorisierung bestimmter Daten, von der Frage nach ökonomischen Mitteln, die es erst ermöglichen, an diese Daten gleichberechtigt zu kommen, wenn sich nicht eine politische Steuerung der Netzneutralität durchsetzt. Ein Thema sind die großen Anbieter, die viel an Datenverkehr produzieren, ob es Google oder Facebook, YouTube, ob die an den Kosten beteiligt werden oder ob die diese Kosten, die dann durch die Telekommunikationsanbieter entstehen, an ihre Nutzer weitergeben, früher oder später. Auch da bleibt die Frage, wer kann dann daran teilhaben? Und welche Rolle spielt Bildung und Informiertheit, um mit diesen Entwicklungen umgehen zu können? Ja, die Frage ist, was tun? Und wir sprechen ja gern von Medienkompetenzvermittlung als eine mögliche Lösung. Da will ich jetzt auch wieder ein bisschen die Hoffnungen, zumindest ein paar Fragen aufwerfen, weil natürlich Medienkompetenzvermittlung erstens keine politische Steuerung ist. Und ich denke, an ein paar Punkten geht es auch um die Frage politischer Steuerung. Aber wir haben auch im Kontext von Medienkompetenzförderung Aspekte, die Fragen aufwerfen. Es gibt die Kritik, Stefan Welling hat es einmal so formuliert, dass viele Medienkompetenzförderansätze, viele Projekte sehr kognitiv und zweckrational ausgerichtet sind. Das heißt, die gehen von Wertungen, von pädagogischen Ansätzen aus, die zum Teil sehr voraussetzungsvoll sind, die bestimmte Zielgruppen gut erreichen, die viel mitbringen an Bildung, an Ressourcen, die auch eingebracht werden können. Es gibt im Kontext des Medienkompetenzbegriffs immer so etwas wie eine Vorstellung von richtiger Nutzung. Also es geht ja nicht darum, irgendwie zum technischen Nutzen zu befähigen, sondern da schwingt schon immer wieder eine normative Idee von richtigem und falschem Nutzen mit. Und die Frage ist, woran ist diese Idee von richtig und falsch orientiert? Haben wir da eine habituelle Mittelschichtsbasierung? Und wenn wir von Kompetenzen sprechen, das ist sozusagen eine kleine, kurz angerissene Kritik an der Kompetenzdebatte, handelt es sich in der Regel um individualisierende Zuschreibungen von Fähigkeiten und einen Blick auf Aneignungsprozesse, die häufig die Kontextbedingungen dieser Aneignungsprozesse nicht in den Blick nehmen. Ja, also es bleibt zumindest die Frage, kann Medienkompetenz da eine Lösung sein oder stellen sich eigentlich nicht auch da nochmal Fragen, die man sich genauer ansehen müsste? Es bleibt ein Spannungsfeld, wenn wir sagen, es gibt ungleiche Lebenswelten, es gibt soziale Ungleichheit, die dazu führt, dass Menschen mit unterschiedlichen Ressourcen auch die Medien nutzen. Wir haben einerseits gesellschaftliche Anforderungen, die so etwas wie ein institutionell verwertbares Wissen auch oder nach Bourdieu ein legitimes Wissen vielleicht erfordern. Auf der anderen Seite haben wir lebensweltliche Kontexte, in denen bestimmte Dinge wichtig sind und auch sinnvoll sind. Und je nachdem, ob sie Teil der legitimen Kultur sind oder sich entfernt von dieser legitimen Kultur in ihrer Lebenswelt aufgrund ihrer Ressourcen bewegen, ist das eine mit dem anderen anschlussfähiger oder weniger anschlussfähig. Und das heißt, dieses Spannungsfeld ist eigentlich ein Kernspannungsfeld, nicht nur von klassischer Bildung, sondern auch genau im Kontext von Medienbildung. Ich habe viele Dinge angesprochen, die auch die Schutzfrage aufwerfen. Und auch da noch ein ganz kurzer Blick drauf. Wir haben Diskurse über Kinder und Jugendliche. Nils Selwin hat es mal genannt, dass sie konstruiert werden als natürliche, erfolgreiche, erwachsene, gefährliche, gefährdete oder auch bedürftige Techniknutzer und Nutzerinnen. Und daran wird auch sichtbar, dass es natürlich auch Konstrukte sind. Also wie konstruieren wir Kinder oder Jugendliche als kompetente oder schutzwürdige Subjekte im Kontext von Medien. Wir haben nicht nur mit Blick auf Medien, aber auch im Kontext anderer Bereiche, die soziale Arbeit treffen, Risiko-, Gefährdungs-, Verantwortungs- und Präventionsdiskurse und auch die treffen natürlich den Bereich Kinder- und Jugendschutz im Kontext von Medien. Wir haben, das haben wir vorhin auch schon thematisiert, Eltern, Pädagogen, Pädagoginnen, die Kinder und Jugendliche auf eine Zukunft vorbereiten sollen, von der man nicht weiß, wie die aussehen wird. Und viele erleben sich als nicht kompetent, häufig auch schon mit den Dingen, die jetzt sind. Wir haben im Kinder- und Jugendbericht benannt, es gibt drei Dinge, über die gesteuert werden soll. Öffentlicher Jugendschutz, individuelle Medienkompetenz und elterliche und pädagogische Erziehungsverantwortung. Das wären so die drei Dimensionen, die man da aufmachen könnte. Aber es bleibt die Diffusität, was heißt denn schützen? Heißt schützen zur Autonomie befähigen, heißt schützen, vermeiden und verhindern? Geht es um Kontrolle und Risikovermeidung oder geht es darum, Räume für Autonomieerfahrungen zu öffnen? Auch da kann ich nur Fragen aufwerfen. Wenn wir von Medienbildung sprechen, dann ist die Frage, wie frei kann das sein, was da passiert? Es geht um Befähigung zur Teilhabe, zu Bildungsteilhabe, zu gesellschaftlicher Teilhabe angesichts von expliziten und impliziten Machtstrukturen, die ich vorhin kurz angerissen habe, auch im Kontext virtueller sozialer Netzwerke, angesichts von sozialer Ungleichheitsreproduktion. Aber es geht auch um die Frage politischer Steuerung mit Blick auf die Freiheit und Zugänglichkeit von Inhalten, Diensten und überhaupt Handeln im Kontext von Medien. Es geht dabei um Habitusreflexion derjenigen, die da auch Bildung ermöglichen sollen und wollen, um Ungleichheit nicht mit wieder zu reproduzieren. Es geht um die Frage von Sinnzusammenhängen und es geht aber auch um das Bewusstmachen von Dilemmata, die da sind. Meines Erachtens ist in der Debatte, die wir bislang haben, auch in der medienpädagogischen Debatte, die Auseinandersetzung mit den tiefen Dilemmata, die da entstehen, zu wenig und findet zu wenig statt. Also das grundlegende Dilemma zu sagen, soziale Netzwerke sind der Raum, in dem alles passiert, ist völlig klar. Alle erleben das als alternativlos. Und auf der anderen Seite, wenn man sich ernsthaft ansieht, was mit den Daten passiert, kann man eigentlich erstmal nur sagen, da kann man nicht reingehen. Und dieses massive Dilemma wird meines Erachtens an vielen Stellen noch zu einfach aufgelöst. Und da, glaube ich, in diese Fragen müssten wir eigentlich in den Debatten stärker vordringen. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.